Hallo Leute, ich muss euch was sagen. Da wird ja der Frosch in der Pfanne verrückt. Mein Lieblingspodcast ist wieder da. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Verdammt, ich liebe Wissenschaft.
Ich liebe Wissenschaft auch, Aeneas Roch.
Oder hört ihr lieber das Original? Julia Nestern, hörst du das Original lieber?
Also ich habe ja großen Spaß an diesen sehr schlechten Synchro-Stimmen. Ich finde es auch mal toll, wenn Leute das nachmachen können. Aber dein Original-Stimmchen höre ich dann doch am allerliebsten.
Neustart, Leute. Herzlich willkommen hier bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ihr habt uns geschrieben, das ist immer super, dieses Mal mit einer Idee, die die Luftfahrt revolutionieren könnte. Vielleicht tut sie es. Da sprechen wir gleich drüber. Julia, was hast du mitgebracht?
Ich habe eine Studie gefunden, die mir sehr viel Spaß gemacht hat diese Woche und die ich unbedingt euch allen mitbringen wollte. Ist nämlich was zum Mitmachen. Ich liebe ja so Mitmachstudien, wo wir immer was nachvollziehen können. Es geht um Ohrwürmer. Und egal, ob ihr solide Sängerinnen und Sänger seid oder denkt, ihr seid komplett unmusikalisch, diese Studie besagt, ihr seid besser im Ohrwürmer nachsingen, als ihr denkt. Das ist das Ergebnis einer Studie der University of California, veröffentlicht in Attention, Perception and Psychophysics. Und da geht es im Grunde ja um das, absolute Gehör. Weil wenn du irgendwas nachsingst, dann kannst du dir oft die relative Melodie merken, aber weißt nicht
also
genau,
wo es anfängt. Also die Melodie, die kann ich mir
merken,
aber ich weiß nicht, in welcher Höhe. Okay, ja.
Genau, also ob es jetzt hier anfängt. Ich sitze am Klavier heute für die Podcast-Aufnahme, ob es hier anfängt oder hier. Das weiß man oft nicht. So.
Cool.
Ja, ich habe heute meinen Schreibtisch verlegt.
Einmal den Flohwalzer, bitte.
Mit einer Hand, ich hab nämlich gerade das Mikro in der einen Hand und spiele mit der anderen Hand Klavier, ist ein bisschen schwierig. Später, im Abspann spiele ich euch noch den Flohwalzer. Und es geht ja um Folgendes. Das absolute Gehör, also dass du dir einen Ton vorstellst oder weißt, ein D und den dann direkt singen kannst oder einen Glockenklang hörst und dann direkt weißt, das ist ein F oder so. Das besitzt Schätzungen zufolge eigentlich nur eine von 10.000 Personen. Berühmte Personen, die das haben, ist zum Beispiel Mariah Carey oder auch Charlie Puth, Beethoven angeblich auch. Und wir restlichen Normalos, wir singen halt oft, ehrlich gesagt, transponiert. Wir setzen halt irgendwo an und singen dann unseren Song.
Aber hallo, das kann ich bestätigen. Wann immer irgendeiner Happy Birthday anstimmt, denke ich mir als Mann einem soliden Bariton, Leute, wartet, da kommt gleich dieser hohe Ton, den keiner kriegt, fang tiefer an.
Wir müssen tiefer anfangen.
Genau.
Ja, aber bei Ohrwürmern trifft tatsächlich etwa die Hälfte von uns den richtigen Ton und hat somit wahrscheinlich ein verstecktes, perfektes Gehör. Und vielleicht habt ihr auch dieses Talent und ich finde, wir sollten jetzt alle zusammen den Test machen mit zwei bekannten Songs, ob wir den richtigen Ton zufällig haben. In alten Studien waren es nur so 15% der Menschen, aber in dieser neueren Studie hatten tatsächlich die Hälfte der Menschen die richtige Tonart, den richtigen Ton getroffen, ohne sich besonders anstrengen zu müssen. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal und dann reden wir noch ein bisschen weiter dran. Ich habe mir gedacht, wie ist denn vielleicht mit Hey Jude? Was würdest du spontan sagen oder ihr auch, die jetzt zuhören, wo fängt Hey Jude an? Sing mal.
Ich? Hey.
Ja. Hey, ja.
Hey.
Du bist beim F?
Ja. Mhm, ja.
Ja, ich wäre ehrlich gesagt eher ein bisschen weiter unten gewesen.
Oh, das stimmt.
Hey Jude.
Oh ja, jetzt wo du es sagst, das klingt schon tiefer. Aber du hast bestimmt auch schon dich vorbereitet, oder?
Das ist vielleicht ein bisschen cheating jetzt natürlich.
Das gehört, ja.
Aber lass uns mal kurz ins Original reinhören.
Hey Jude, don't make it bad.
Und das Original beginnt tatsächlich mit einem C.
Oh.
Also alle, die hier Hey Jude angefangen haben, haben recht gehabt. Oder anderes
Kennst
Song,
du diese Aufnahme von Paul McCartney, wo, von den Olympischen Spielen, wo er das live spielen möchte und es läuft einfach hinten so zwei Takte zeitversetztes Playback?
Oh Gott, wie peinlich.
Während die ganze Welt zuguckt, Eröffnungszeremonie von den Olympischen Spielen, ich glaube 2012 war das.
Mir hat auch jemand erzählt, dass es von Enrique Iglesias wohl auf YouTube ganz spannende Tonaufnahmen gibt, wo jemand einfach mitgeschnitten hat, obwohl er halt Vollplayback gesungen hat, was aber im Mikro angekommen ist bei ihm. Das sei auch ganz wild. Aber ich kam noch nicht zum Suchen. Anderer Song, vielleicht hier von Eiffel 65 heißt, glaube ich, die ist I'm Blue Dabba Dee Dabba Die. Wo würdest du das I'm ansetzen?
Jetzt bin ich verunsichert. Jetzt denke ich schon zu viel nach.
Mach mal aus dem Bauch raus. Now listen up, here's the story. Lalalala. Und dann.
I'm.
Du wärst hier beim C.
Ich wär beim C. Ja, wahrscheinlich war gerade das Hey Jude beim C angefangen hat.
Ja, wahrscheinlich. Wir hören mal ins Original rein.
I'm blue, da, 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 da.
Das Original beginnt, meine ich, mit einem A. Also, du gehörst jetzt leider nicht zu den 50%.
Ich gehöre zu denen, die stabil irgendwo zwischen Terz und Quarte überschätzen.
Ja, das passiert natürlich auch. Aber Leute, vielleicht wart ihr stabiler unterwegs und gehört zu diesen 50% der Menschen. Ich meine, es sind ja am Ende nur 50% Ineas, weißt du? Die tatsächlich auch dieses versteckte, perfekte Gehör haben. Probiert das mal aus. Wenn ihr das nächste Mal euren Lieblingssong irgendwie so im Ohr habt, macht mal eine Sprachmemo oder überlegt euch, was für ein Ton könnte es sein, dann spielt ihn an und vielleicht werdet ihr überrascht von einem Hidden Talent. Ich finde es ganz toll.
Ich glaube, dass das nicht so sehr Talent ist, dieses Hidden, weil es ja offensichtlich um Sachen geht, die uns sehr prägnant im Kopf sind. Ein Ohrwurm ist ja nicht,
richtig.
Sing mal hier das und das Lied, was du schon mal gehört hast, irgendeins, da musst du rumüberlegen, wie ging das nochmal, sondern irgendwas, was dich ohnehin schon nervt, was sehr präsent in deinem Kopf ist. Und wahrscheinlich, meistens sind Ohrwürmer ja auch sehr kurz, du hast nur die Hookline irgendwie. Und wahrscheinlich ist das so präsent, dass du einfach die Originalfrequenz da irgendwie drin hast. Wäre mal spannend rauszufinden, ob die Leute, die da zu den 50% gehören, das auch mit Nicht-Ohrwürmern können.
Mit einer, nee, ja.
Dann kommt nämlich raus, was du am Anfang gesagt hast. Nur einer von 10.000,
genau. Ja, das schon. Aber in dieser Studie steht auch genau was dazu. Warum ist das so? Warum kann unser Gehirn das jetzt plötzlich irgendwie so abspeichern? Weil eigentlich, wenn irgendwas passiert, ein Ereignis, dann speichert unser Gehirn die Information eigentlich so über Abkürzungen und ohne große Details ab. Also nur so den Kern von einem Erlebnis zum Beispiel ist dann im Langzeitgedächtnis am Ende. Aber bei Musik könnte es eben anders sein, wie jetzt diese Studie, dieser Test dann uns auch nahelegt. Musikalische Erinnerungen werden möglicherweise auf bestimmte Weise in unserem Gehirn kodiert und irgendwie auch aufrechterhalten. Und besonders, wenn sie dann oft wiederholt sind, ein Ohrwurm, kann es sein, dass da einfach das Gehirn das doch detailreicher abspeichert als Erinnerung, inklusive Tonhöhe, als man das gedacht hat. Und ich finde total interessant, dass ihr gesagt habt, es wäre ja einfacher für das Gehirn, sich einfach nur die Melodie zu hören und die Tonhöhe zu ignorieren, aber das Gehirn ignoriert die Tonhöhe offensichtlich nicht. Und man muss nicht Beyoncé sein, um singen zu können. Unser Gehirn macht einiges davon automatisch, schreiben sie auch. Das finde ich auch, das ist so versöhnlich. So viele Menschen sagen, sie können nicht singen. Wir können eigentlich alle singen.
Ihr schreibt uns ja immer nett. Das freut uns. Ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Die spielen wir dann ab. Das sind eure 30 Sekunden rum bei Fakt ab. Felix hat uns jetzt geschrieben, anstatt in der Physikvorlesung aufzupassen, hat er über etwas nachgedacht. Er schreibt, Heißluftballons sind meiner Meinung nach von gestern, ich will mit einer Vakuumkugel hoch hinaus. Objekte wie ein Heißluftballon können ja deshalb fliegen, weil ihre Dichte kleiner ist als die der Luft. Jetzt schreibt er weiter.
Korrekt.
Nehmen wir mal an, wir hätten ein Material, welches stabil genug wäre, dass man darin ein Vakuum erzeugen kann. Könnte man dann damit nicht fliegen?
Ja. Genialer Gedanke.
Er sagt, das wäre doch viel sinnvoller, als Wärme zu nutzen. Wärme ist ja energetisch so eigentlich der Endzustand von allem. Irgendwas verbrennen, irgendwas kaputt machen.
Ja.
Ja. Und der Gedanke, mit nichts zu fliegen, findet er witzig. Ja, finden wir auch. Das schaue ich mir gerne mal an. Also für alle von euch, die jetzt sagen, in Physik war ich immer Kreide holen. Also prinzipiell ist das eine geile Idee. Ja? 1 Liter Luft wiegt hier, wo ich jetzt gerade sitze, gerade frisch nachgewogen, 1,3 Gramm. Und 1 Liter Helium zum Beispiel wiegt etwa 0,13 Gramm. Also, Pi mal Daumen, mehr als 1 Gramm weniger. Der 1 Liter. Wenn du jetzt eine Flasche hast, die, sagen wir, weniger als 1 Gramm wiegt, dann könntest du sie mit Helium füllen und sie würde dir davon schweben.
Sind deswegen Heliumflaschen immer so schwer?
Damit es nicht davon schwebt, ganz genau. Das ist der Grund. Stimmt, ja, sehr gut. Clever. Also, bei so einem Heißluftballon ist es ja genauso, nur nicht ganz so krass, weil heiße Luft nicht ganz so leicht ist wie Helium, aber es ist leichter als die Umgebungsluft und deswegen hebt der Ballon ab. Je dünner die Füllung, desto mehr Auftrieb. Also, dünner heißt, je weniger 1 Liter davon wiegt. Wir suchen also jetzt was, wo 1 Liter wenig wiegt. Und die Idee ist sehr bestechend. 1 Liter gar nichts. Wiegt ja eben auch gar nichts. Also, Felix, die Idee ist komisch. Aber ich sag immer, keine Idee ist so komisch, dass sie nicht schon jemand anders mal gehabt hätte. Erstmals kam die Idee von so einem Vakuumballon auf um 1670. Also, wir müssen vielleicht unseren Claim kurz ändern. Wir sagen immer, Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Und ist gut, dass wir nicht dazu gesagt haben, welche Woche. Denn wir befinden uns hier offensichtlich mitten im Barock. Julia, du bist doch so für Kultur. Ja? Ist Barock richtig? Keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt einen Ballon hernehme und da die Luft raussauge, habe ich ein Problem. Julia, du hast gerade schon so gut aufgepasst. Welches Problem bekommst du, wenn du aus dem Ballon die Luft raussaugst?
Implodiert.
Genau, der ist platt. Ja. Und du brauchst ja das Volumen. Und ein Liter nichts ist sehr knifflig, weil du brauchst eine stabile Hülle, wo du ein Liter nichts reinfüllen kannst.
Deswegen auch die schweren Heliumflaschen. ich glaube, egal, ja.
Die sind,
du weißt, was ich sagen will.
Die sind deswegen so dick, nicht damit das von außen, damit der Luftdruck von außen die Pulle nicht zusammendrückt, sondern weil du sie mit Hochdruck da rein tankst.
Andersrum,
da
genau, ja. Nee, aber ja, das Problem ist, okay, es muss ja stabil genug sein, dass es die Form behält, damit das nichts überhaupt da sein kann.
Genau, denn die Luft drückt von außen. So, Luft ist sehr dünn, aber im Vergleich zu nichts ist sie ganz schön dick und ganz schön kräftig. Ja. Wie baut man jetzt einen solchen Ballon, der innen nichts hat? Und das hat die NASA untersucht. Natürlich. Warum auch nicht? Und die haben einfach alles angeguckt, was es gibt. Die haben Elastomere, Polymere, Schäume, Naturmaterialien, Composites, was auch immer, Metalle. Und sie kommen zum Ergebnis, dass bestimmte gitterartig strukturierte Materialien, ich zitiere jetzt, zur Überwindung der traditionellen Stabilitätsprobleme eingesetzt werden können.
Also meine mentale Gesundheit hat auch traditionelle Stabilitätsprobleme, Freunde.
Also offensichtlich seit dem Barock eine offene Frage. Es treibt nicht nur Physikstudierende um, es gibt Arbeiten von 2021 und ich habe beim Suchen einen Artikel gefunden von diesem Frühjahr, 2024, aus dem Los Alamos National Laboratory und die schreiben, sie haben es noch nicht geschafft, so eine Kugel, so eine Vakuumkugel zum Fliegen zu bringen, zum Floaten. Aber sie haben schon mal Gefäße hingekriegt, die mit der Vakuumfüllung dann plus Hülle die 34-fache Dichte von Luft haben. Und sie haben auch Hinweise, dass sie es schaffen mit der 10-fachen Dichte von Luft. Und jetzt, hoffnungsloser Optimismus, sie sind also nur noch eine einzige Größenordnung, nur noch Faktor 10 davon entfernt, dass sie es hinkriegen, dass das Ding die einfache Dichte oder die 0,9-fache Dichte von Luft hat. Und dann hebt es ab.
Das ist so geil, weil das ist halt so Physiker-Optimismus, aber so an der Realität komplett vorbeigeschrammt.
Ja, also ich sag mal, mein Vermögen zum Beispiel, um den Faktor 10 zu erhöhen, ja, das kriege ich vielleicht hin. Faktor 100, ich befürchte, ausgeschlossen. Mhm, ja, das ist irgendwo da liegt da manchmal die Hürde.
Aber ganz kurz, Los Alamos, das war doch das, wo Mr. Oppenheimer die Atombombe gebaut hat und getestet hat, gell?
Genau, das macht mich auch etwas skeptisch, warum die fliegende Vakuumkugel da erforschen. Vielleicht sind sie vielseitig interessiert. Aber wenn man das hat, wenn man diese eine Größenordnung geschafft hat, bleibt für mich eine Frage. Natürlich ist sie nachgelagert, aber sie muss erforscht werden. Wie steuerst du dieses Ding? So, du hast jetzt diese Kugel, innen drin ist das Vakuum und ist sie weg. Jetzt sitzt du mit deinem Korb unten runter und möchtest gerne dann zum Beispiel in Baden-Baden wieder landen. Was machst du dann? Beim Heißluftballon ist es sehr praktisch. Ja? Da kannst du sehr grob motorisch, grob mechanisch Gas ablassen, mal ein paar Liter oder Neues einfüllen durch Verbrennen von Luft. So. Aber da, Deckel öffnen. Vakuum weg.
Das ist schwer zu dosieren.
Das ist schwer zu dosieren, ja. Oder auch wenn du denkst, oh, ich sinke, ich wollte hier noch gar nicht, oh nein, ich lande im Wald, Staubsauger an und
genau, mehr raussaugen,
mit dem Strohhalm ansetzen gegen das Vakuum.
Oh Gott, der ansaugen. Ganze Körperinneres wird da erstmal reingesogen. Alles nicht
außer
so praktisch.
Außer du bist trainiert von so Softdrinks, von so Milchshakes, die so dickflüssig sind, dann hast du sehr gute Muskeln und kannst dagegen antanken. Also kurzum, ich glaube, da ist noch etwas Luft nach oben. Felix, du hast geschrieben, ich gehe mal schwer davon aus, es existiert kein Material, aber falls doch, will ich der erste Mensch sein, der mit Vakuum fliegt.
Ja.
Wir drücken dir die Daumen für diesen Karrierewunsch.
Apropos Wünsche, Astrologinnen und Astrologen wünschen sich ja auch immer sehr gut in ihrem Job zu sein. Und viele Menschen wünschen sich auch, dass das wahr ist, was in den Horoskopen drinsteht.
Ach, ist
und
es gar nicht?
Und es gibt... doch, doch, Elias, wenn du es dir nur fest genug wünschst, wird es auch wahr. Es gibt eine neuere Untersuchung dazu, wie gut eigentlich AstrologInnen darin sind, in dem, was sie tun. Und wir sind ja hier der Podcast, der nicht Angst vor Astrologie hat, der sich nicht nur mit Astronomie beschäftigt, sondern auch vor Astrologie keine Angst hat.
Ne? Wir nehmen jede Wissenschaft, auch eine, die keine ist.
Ich weiß nicht, ob ich da Wissenschaftler, wir nehmen jede Ogi, würde ich vielleicht so sagen. Und was ich sehr lustig finde, ist, die haben das wirklich ernsthaft mal einfach auf den Prüfstand gestellt. Man muss ja schon sagen, ne, es macht schon Sinn, Astrologie auch irgendwie ernst zu nehmen, auch wissenschaftlich, weil so bis 45 Jahre um die 60% der Menschen glauben daran. Die glauben an Horoskope. Und wenn es einfach kulturell so ein weit verbreitetes Phänomen ist, sollten wir das nicht abwinken. Einfach nur, weil wir in einer empirischen Wissenschaftsredaktion arbeiten.
Nein, nein, generell. Also nicht nur, weil das viele Anhänger hat, auch wenn es überhaupt keine Anhängerinnen hätte. Ideen sind ja prinzipiell erstmal nicht schlecht. Also zu sagen, unsere Welt besteht aus Elektronen. Keiner von uns hat jemals ein Elektron gesehen. Also irgendwelche Ideen, die komisch klingen oder vielleicht sogar plausibel klingen, abzuklopfen, so. Was ist wirklich dran? Warum denn nicht? Also es muss ja nicht Sinn ergeben. Und es gibt ja durchaus Sinn zu sagen, mein heutiger Tag wird sehr vom Saturn bestimmt.
Naja, also er ist auf jeden Fall da.
Ich habe schon abwegigere Ideen gehört, ja.
Das stimmt. Und also diese Studie, die ist nicht peer-reviewed, das will ich davor noch dazu sagen. Aber ich habe mir das Design angeguckt und ich finde es eigentlich relativ solide. Was haben sie gemacht? Sie haben mit Astrologinnen zusammengearbeitet und die gefragt, wie müsste es denn designt sein, damit ihr das mal nachweisen könnt? Was für Sternzeichen, Sternbilder müssen wir dann da nehmen? Nein, es reicht nicht nur das Sonnenkreiszeichen zu nehmen, was ja so das Tierkreiszeichen ist, sondern man sollte ganze Tabellen und Charts nehmen, haben die gesagt. Haben sie gesagt, klar, kein Problem, machen wir. Leute, wenn ihr es haben wollt, machen wir. Wenn ihr sagt, so könnt ihr am besten arbeiten, so wird das gemacht. Folgendes haben sie gemacht. Sie haben 12 Menschen genommen, denen einen großen Fragebogen vorgelegt, also mit Eigenschaften, natürlich wie religiös sind sie, politische Einstellung, mentale Gesundheit, was sie erreicht haben, wie ihr Social Life aussieht, wie ihre Persönlichkeit ist und so weiter. Und dann auch die jeweilige Birth Chart, also so dieses Geburtshoroskop, das ist so ein Kreis mit so bunten Linien durch und dann irgendwie die sämtlichen Zeichen, die da und Aszendenten, das alles rausgelassen. Bei diesem Fragebogen, Beispiel war eine Frau in einer festen Beziehung, ist arbeitet 40 Stunden die Woche, von der Personality sagt sie, sie ist neugierig, liebt Reisen, ist nett und rücksichtsvoll. Erinnert mich irgendwie an jedes x-beliebige Dating-Profil, aber gut, nicht so individuell. Etwas individueller wurde es dann weiter unten.
Ich würde hören, was sagen die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, weiter unten wurde es interessanter. Welcher Gegenstand außer Handy und Computer ist dir am meisten wert? Ihr Teddybär. Und wie oft ist sie umgezogen? 15 Mal schon in ihrem Leben. Da wurde ich dann hellhörig. Sie erzählt auch, dass sie eine schwere Kindheit hatte. Now we're talking. Jetzt wird es langsam interessanter. So. Aus dem Ganzen, was wir jetzt von diesem Fragebogen wissen, wissen wir natürlich, das ist ein ganz klassischer Schütze. Das ist uns jetzt komplett klar. Und das Mondzeichen ist auf jeden Fall auch ein Stier. Mir ist es auf jeden Fall nicht klar. Aber die 152 Astrologinnen und Astrologen, die waren sich teilweise sehr, sehr sicher, dass sie das rausfinden könnten. Welches von diesen bunten Grafiken, Zeichnungen mit diesem Geburtscharts denn zu dieser Frau, die sich selbst beschreibt, passt? Folgendes. Es gab sehr, sehr viele. Man kann sich da, diesen Test könnt ihr übrigens auch selbst machen. Also diese Zuordnung. Ich stelle euch den Link in die Shownotes. Es haben sehr viele angegeben von den 152, dass sie Expert Astrologists sind. Also wirklich Expertinnen auf ihrem Gebiet. Und die haben dann gemeint, dass sie mindestens 10 von 12 Personen richtig erkennen können. Ja, was denkst du, was sie geschafft haben?
Also ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen. Du kriegst Persönlichkeitseigenschaften, irgendwie einen Steckbrief und sollst das Sternzeichen daraus raten. Nicht besser als Zufallsraten.
Der Mathematiker hat natürlich absolut recht.
Weil man rät ja durchaus auch mal richtig, ja.
Weil sich World Class Expert eingestuft hat, hatte im Durchschnitt 2,2 richtig von 12. Das ist ungefähr das, was man mit Ziehen und Zurücklegen auch richtig hat. Ja. Und die
surprise,
haben,
surprise.
Also die haben wirklich bekannte Astrologinnen dafür gewonnen. Ne? Also da saß nicht einfach nur Aeneas Roch, der angeklickt hat, er sei Expert Astrologist und das dann irgendwie randomly durchgeklickt hat. Und also ich muss aber auch sagen, das mit dem randomly durchklicken, wenn ihr euch das mal anguckt, das sind wirklich Bleiwüsten an Persönlichkeitsbeschreibungen. Also als ich das gemacht habe, ich habe auch irgendwann nur noch per Zufall reingeklickt, dachte mir, ist mir egal, ich will nur wissen, wie der Test ausgeht am Ende.
Ach aber so, gut, du meinst, also das Problem ist der Test, dass da Leute einfach das nicht seriös ausgefüllt haben, weil 20
ja,
ist auch,
nee,
ist auch
aber,
wenig tatsächlich, ne?
Ja, aber da habe ich jetzt, da habe ich echt nochmal nachgelesen, die haben das ernsthaft ausgefüllt und haben auch ernsthaft Astrologinnen da rekrutiert. Aber okay, wir finden jetzt raus, diese Expert Astrologists, die haben alle nicht die Vorausgesagten von sich selbst 10 von 12 richtig, sondern viel, viel weniger. Das ist natürlich die Frage, vielleicht waren sich ja wenigstens die Astrologinnen untereinander einig. Vielleicht haben sie ja alle die falsch zugeordnet.
Eine Irrlehre, aber wenigstens konsistent, ja.
Genau, wenigstens eine konsistente Irrlehre. Nein, auch da gab es nicht gerade einen überschwappenden Konsens. Auch da nur 20% zufällig gleich. So. Oh yeah. Aber was ich interessant fand, es gibt ja verschiedene Schulen von Astrologie, was ich jetzt auch gelernt habe. Es gibt irgendwie so die chinesische, die westliche, Maya, Renaissance, hellenistische, bla bla bla. Die einzigen, die ein bisschen besser performt haben, waren die hellenistischen Astrologinnen mit 2,9 richtigen statt 2,2 richtigen. Hm. Also,
ja
gut, überzeugt mich jetzt noch nicht. Dich wahrscheinlich auch nicht, hä?
Nee. Aber Leute, ihr könnt ja mal raten. Charmant, rücksichtsvoll und mitfühlend. Ist das eher Julia oder ist es eher mein Sternzeichen?
Und was sind überhaupt unsere Sternzeichen?
Oh ja, ratet also, das doch mal. Das ist gut. Das machen wir einfach mal einen Test. So, ihr hört uns ja dann eine Weile vielleicht schon zu. Und dann könnt ihr, unabhängig vom Fragebogen, ist natürlich jetzt Methode, von der Methode her etwas unsauber, aber einfach mal raten. Ja, und dann gucken wir mal, wie viele richtig geraten haben.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall fast Expert Astrologist. Ich hatte nämlich 3 von 12 richtig.
Das folgende Gerät stammt aus der Grauzone zwischen bekloppt und genial. Die Geschichte wird entscheiden, ob es zum einen oder zum anderen zählt. Chinesische WissenschaftlerInnen wollen eine Raketenabschussvorrichtung auf dem Mond bauen. Und zwar mit einem gigantischen Dreharm, der dann Güter vom Mond zur Erde schleudert.
Es klingt so ein bisschen wie der Mondaufzug. Nach Idee klingt erstmal gut, ist aber wahnsinnig dumm.
Es ist erstmal eine Idee, ja. Also,
ja, wir haben ja schon festgehalten, Ideen sind erstmal willkommen hier.
Genau, genau. Eine magnetische Raketenabschussbasis soll also funktionieren wie Hammerwerfen. Du hast einen 50 Meter langen Arm, der rotiert und nach ein paar Minuten ist er so schnell, dass er die Fluchtgeschwindigkeit des Mondes erreicht hat, 2,4 Kilometer pro Sekunde. Und dann nur noch loslassen und das Zeug fliegt zur Erde. Soweit klingt das so gut, oder?
Okay, aber also so... Oh Gott, da sind doch bestimmt noch einige Kräfte am Werk da draußen, die das alles unmöglich machen, oder nicht?
Ich sehe auch Probleme. Also, okay, du musst das Ganze...
Also so ein Bauchgefühl sagt schwierig, aber...
Du musst das ganze Zeug dahin bringen, eher eine Kleinigkeit. Also notfalls musst du sehr, sehr oft für sehr viel Geld fliegen.
Ja, mei.
Ja, du hast felsiges Mondgestein, da musst du also irgendwie sowas aufbauen, was da in Ruhe rotieren kann und es muss vor allen Dingen halten. Denn sonst rotierst du und rotierst du und irgendwann hast du die Fluchtgeschwindigkeit und die ganze Station fliegt weg. Ist auch nicht gut.
Ja. Stimmt, ja.
Ich denke auch, da muss mal nachgeölt werden. Das heißt, ganz wartungsfrei wird das auch nicht sein.
Ja.
Eine Frage bleibt hier, wenn man das sich so anguckt, erstmal aber komplett liegen. Nämlich, warum sollte man das tun? Warum sollte man Sachen vom Mond auf die Erde bringen? Was glaubst du?
Mondgestein ist wertvoll. Es gibt doch auch diese hier Moon Mining. Also das, die wollen doch Sachen da abbauen und auf der Erde benutzen, oder nicht?
So sieht's aus. Also Bodenschätze. Wenn der Mensch erstmal anfängt, irgendwas zu plündern, dann ist kein Halten mehr. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Zeug, was ich da abbaue, möglichst billig zur Erde? Was ist denn am Mondgestein so besonders? Dass man das irgendwie...
Du stellst mir Fragen.
Ich wusste
das
nämlich
ist selten
auch nicht.
Und deswegen ist es auf der Erde ja so teuer, ne?
Ja, kannst du vielleicht Heilsteine draus machen.
Aber sind da irgendwelche seltenen Erden drin, die wir brauchen?
Da ist was Seltenes drin, in der Tat. Aber die Story, wozu du es brauchst, die ist schon so Das ist eine Geschichte von Fragezeichen. Die geht nämlich so. Wir brauchen Energie. Einverstanden?
Ja.
Die könnte man mit Kernfusion gewinnen. Einverstanden?
Ja, ich dachte, wir sind da schon drüber hinweg, aber ja.
Also Kernspaltung, sondern Kernfusion. Das ist das Prinzip, was die Sonne leuchten lässt.
Ja.
Und manche sagen jetzt, das ist die einzige Energiequelle, die wir noch nicht angezapft und ausgelutscht haben. Und andere sagen, es ist Traumtänzerei, denn das erforscht man seit 1950 und es klappt nicht.
Ja. Also deswegen hat man es doch so ein bisschen hinter sich gelassen, oder?
Die Forschung steckt mittendrin. Und tatsächlich gab es ja in diesem Jahr erst vom Forschungsministerium so ein großes Projekt, um Fusionsforschung in Deutschland wieder anzukurbeln. Du brauchst aber Rohstoffe, um die zu fusionieren, die Atomkerne.
Ja.
Und da nimmt man normalerweise Verwandte des Wasserstoffs. Mhm. Eine andere Idee ist, nehmen Verwandte des Heliums. Und dieses Helium.
Helium hatten wir doch heute
drei.
Schon.
Drei. Genau, das, die ganz besondere Helium-Isotop, das gibt es auf der Mondoberfläche in rauen Mengen. Und ich habe jetzt gelesen in dem Artikel, 200 Tonnen Helium-3 mit Kernfusion in Energie umgewandelt, könnten reichen, ganz China ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.
Okay, geil. Aber ist es so einfach, dieses Helium-3 auf die Erde zu kommen? Du musst es ja da erstmal einfangen.
Ja, darum geht es jetzt hier in dieser Forschungsarbeit nicht. Es gibt Firmen, die Startups, die sagen, wir arbeiten daran, das Zeug da irgendwie abzubuddeln. In welcher Form das dann da rauskommt und in welcher Form es eingetütet und zur Erde geschickt wird, keine Ahnung. So oder so, auf der Erde gibt es nur eine halbe Tonne. Und im Mondboden wird vermutet ein Vorkommen von 1 Million Tonnen. Also du könntest unsere ganze Menschheit mit Strom versorgen, länger als es sie wahrscheinlich noch gibt. Und sie sagen jetzt, diese Forschenden da, die Idee ist relativ ausgereift, kostet nur $18 Milliarden, das zu bauen. Und
Kinkerlitzchen. Ja,
das Tolle ist, also sie haben sogar ausgerechnet, wann sich das amortisieren würde, wenn du das, ne, wenn du da Strom mit erzeugen kannst und so.
Oh,
also,
wie schnell?
Größenordnung ein paar Jahre. Und der Mond hat keine Atmosphäre, hat geringe Schwerkraft, also kannst du sehr gut schleudern.
Mhm.
Und jetzt kommt ein kleiner Disclaimer bei der ganzen Geschichte. Es war wirklich eine sehr anstrengende Recherche. Ich dachte, ach komm, so ein kleines Mondthema, das lese ich mir mal eben in der Kaffeepause durch. Unangenehmerweise war alles, was ich dazu gefunden habe, ein Zeitungsartikel aus China. Dort wird verwiesen auf eine Luftfahrtzeitschrift, die ich noch nie gehört habe, Aerospace Shanghai. Und die habe ich im Original nicht gefunden. Ich habe gefunden, dass es die wohl gibt, aber in keiner aktuellen Ausgabe. Ich habe auch nicht die Namen aller beteiligter Personen gefunden.
Fishy.
Mhm, habe ich gedacht, der chinesische Kalender ist ja anders als unserer. Ist dort vielleicht gerade April und es ist ein witziger April-Scherz?
Oh, wow. Was für ein guter Gedanke, Nias.
Haben Sie überhaupt April? Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass in Asien oft keine englischsprachigen Informationen bereitgestellt werden.
Ja, stimmt.
Also habe ich tatsächlich geguckt, dass ich jemanden finde, der Chinesisch beherrscht, den darauf angesetzt, von wegen, find es mal raus. Und ich habe wenige Minuten hier vor der Aufzeichnung tatsächlich im Chat ein PDF erhalten, den Originalartikel. Es sind zwar nur chinesische Schriftzeichen und ich musste mir jetzt irgendwie mit so einem Online-Translator übersetzen lassen. Aber okay, es gibt tatsächlich, dieses Paper gibt es. Es ist keine Zeitungsente.
Mhm.
Das gibt's. Ich finde die Idee geil, denn billiger Transport ist immer gut. Nur ich habe eine wirklich kritische Frage. Wenn wir davon ausgehen, dass das Ding da hält, dass ich da schleudern kann, ohne dass mir die Station auseinanderfliegt, wie trifft man die Erde?
Ja, die ist ja mini klein von da aus, ne?
Und im Artikel steht, sie wollen den Startwinkel mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad berechnen. Also den Winkel, unter dem du es dann rausschmeißt. Und
wie viel sind 0,1 Grad dann auf der Erde?
Genau, habe ich ausgerechnet. Leute, könnt ihr das noch? Ja, schöne Grüße aus der Klasse 8. Welche Winkelfunktion braucht man? Also der Tangens von 0,1 Grad mal den Abstand Erde-Mond. Da kommst du raus bei ungefähr
300 irgendwas, 1000 sind das, gell?
Genau, es ist ja kein fester Abstand, aber man sagt, der mittlere Abstand ist 384.400 Kilometer. Und wenn ich den einfach mal nehme, Pi mal Daumen gerundet, lande ich in der Größenordnung, diese 0,1 Grad Ungenauigkeit beim Abwurf sorgen für plus minus 100 Kilometer beim Landen.
Ach ja, also ob du dann in Baden-Baden oder Stuttgart rauskommst, ist dann ja irgendwie auch egal.
Es ist nicht so ganz absurd. Also es könnte den Unterschied machen zwischen ich lande safe mitten in der Lüneburger Heide oder ich baller die Elbphilharmonie weg. Aber vielleicht im Ozean oder so. Und wenn das dann mal klappt, dann könnte man so auch ganz billig Mondtouristen zurückbringen, die vielleicht nicht ganz so viel Geld zahlen wollen. Früher hat man gesagt Holzklasse, jetzt wäre es ja, Schleuderklasse. Ja. Wahrscheinlich wirst du bewusstlos, da merkst du also gar nicht, dass du da alles voll gekotzt hast. Das ist sehr praktisch.
Leute, eine Sache muss ich noch nachreichen. Habe ich ja letzte Woche versprochen, dass ich rausfinde, warum die Wahlen in den USA eigentlich nur im November sind. Weißt du das, Ineas? Sina und ich wussten es nicht.
Nein, aber danke für die Grüße. Ich habe es natürlich gehört.
Und zwar, der Präsident in den USA wird schon seit über 160 Jahren an einem Dienstag im November gewählt. Warum November?
Immer der gleiche. So sieht er nämlich auch aus.
Entsprechend alt ist er auch. Ja. Und zwar waren früher ganz viele Menschen in Amerika Landwirtinnen und Landwirte, heute immer noch, aber damals natürlich Agrarnation. Ah. Und man hat dann gesagt, es sollte die Wahl dann sein, wenn nicht irgendwie erstmal Saat ist oder Ernte, sondern wenn es alles schon abgehakt ist und die Leute ein bisschen Zeit haben. So, das ist das Erste. Also nach der ganzen Ernte. Und das Zweite ist, sollte aber auch dann sein, wenn das Wetter noch nicht zu schlecht ist, dass die Leute in die Wahllokale kommen. Und dann hat man halt gesagt, ja okay, wir nehmen auf jeden Fall November. Dann, warum jetzt ein Dienstag? Sonntag hat der Gesetzgeber gesagt, the religious Americans have to go to church on Sunday. Das machen wir nicht.
Of course.
Genau, Montag ist dann natürlich der Anreisetag für irgendwie ein Wahllokal. Das geht auch nicht. Donnerstag haben sie auch gesagt, also Donnerstag geht gar nicht, weil da wählen die Briten ihr Parlament. Also Entschuldigung, das möchten wir nicht. Und Freitag, da muss man sich ja dann auf den Samstag vorbereiten, weil Samstag ist ja Markttag. So, deswegen bleibt nur noch Dienstag oder Mittwoch. Und dann hat man gesagt, man nimmt den Dienstag. Und man sagt, man nimmt auch nicht den man nimmt immer den ersten Dienstag nach dem ersten Montag, der schon im November liegt, weil der 1. November ja wiederum auch ein Feiertag ist. Sollte auch nicht auf dem Feiertag sein. Das heißt, damit hat man das auch noch ausgeschlossen. Also es ist einfach eine total logische Erklärung.
Und dann never change a running system. Deswegen hat man das bis heute.
Genau. Also deswegen hat man es einfach weiterhin so gemacht. Aber heutzutage gibt es halt wiederum die andere Diskussion. Erstens, also meine These ist ja, wir sollten das überdenken, weil ja unsere moralischen Vorstellungen, das war ja der Aufhänger des ganzen Themas, sich übers Jahr verändern. Und es gibt wiederum die Diskussion, dass Dienstag natürlich ein Arbeitstag ist und die Leute nicht frei bekommen oder nicht bezahlt frei bekommen, um wählen zu gehen, was möglicherweise was mit der Wahlbeteiligung macht. Also heute gibt es die Diskussion andersrum. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht.
Und ich glaube, die Anreise ist auch nicht mehr ganz so kompliziert, notfalls mit dem Wurfarm.
Ja, Leute, das war schon wieder die Woche Wissenschaft. Viel Spaß bei euren Ohrwürmern. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch unsere Tierkreiszeichen zusendet, die ihr aus uns rauslest.
Die Chance ist ein Zwölftel. Ein Zwölftel.
Die, ne? Genau. Also vielleicht liegen ja 2 von 12 Personen bei euch auch richtig. Who knows? Und dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
Tschüss.
Leute, wir haben noch was vergessen. Den Flohwalzer. Ineas hat ihn sich doch gewünscht. Und ihr könnt es bestimmt auch kaum erwarten. Selbst ewig nicht mehr gespielt. Naja, bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Leute, ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar einen Hörtipp. Es ist ja gerade die größte Videospielmesse der Welt. Bei uns in Deutschland, die Gamescom in Köln. Hunderttausende Gaming-Fans, die tummeln sich da in den Hallen und mittendrin sind 2 Gaming-Nerd-Nasen der ARD, Daniel und Pat. Und die beiden, die stehen für euch praktisch Schlange. Die wühlen sich durch die Neuheiten, damit ihr es nicht tun müsst. Und das Beste ist, die liefern euch das Gamescom-Feeling in eure Hosentasche, beziehungsweise in eure Ohren rein. Genauer gesagt in die ARD-Audiothek. Da gibt es jetzt gerade in der Gamescom-Woche, geht ja noch bis Sonntag, bis zum 25. August, jeden Tag eine neue Folge mit Expertinnen, Experten, Streamerinnen, Streamern, Influencern. Das ganze Ding heißt Reisegruppe Gamescom. Und dieses Games-Komplett-Paket, das gibt's ganz entspannt, ganz aktuell, ganz toll. ARD Audiothek, wir verlinken es euch in den Shownotes.